Werbung.
Unsere heutige Podcast-Folge wird präsentiert vom Podcast Überlebt. Und man muss dazu sagen, dass wir selber ja unseren Podcast begonnen haben vor einigen Monaten, weil wir selber riesen Podcast-Fans sind und weil wir halt im Gegensatz wie Jürgen das immer macht und immer Themen von Böhmermann klaut jede Woche, einfach das spannend finden, wenn jemand richtig gutes Storytelling macht.
Das ist so eine Frechheit und so ein Betriebsgeheimnis, dass wir eigentlich niemanden verraten wollten, Frau Heinisch. Aber jetzt lass uns doch mal ein bisschen ausholen. Wir wollen euch nämlich heute einen Podcast vorstellen. Du hast gesagt, der zeigt, was dieses Medium auch leisten kann. Nämlich richtig gutes Storytelling, richtig gute Produktion und vor allen Dingen unglaubliche Stories, die genau so passiert sind, bei denen man im wörtlichsten Sinne nur die Luft anhalten kann.
Ja, also sie sind eigentlich das komplette Gegenteil von Antenne Allmann, wie wir hier uns jede Woche einen absammeln, wenn man mal ganz ehrlich ist.
Ja, das ist völlig korrekt und deshalb haben wir auch gesagt, der Podcast Überlebt ist jetzt keine direkte Konkurrenz von uns, deshalb machen wir sehr, sehr gerne Werbung.
Wir durften da vorab auch schon mal reinhören und ich kann euch sagen, es ist so ein bisschen, als würden eure Ohren in einem Kinosaal sitzen. Also es ist ein ganz tolles Hörerlebnis, bei dem man auch das Gefühl hat, man wird richtig so in diese Geschichten, diese Welt mit eingesaugt. Es geht nämlich vor allem um unglaubliche Überlebensgeschichten. Also ich weiß nicht, wer von euch vor ein paar Jahren beispielsweise diese Story mit der extrem waghalsigen Rettung von so einer Fußballmannschaft, die in einer Unterwasserhöhle auch mit Kindern in Thailand gefangen war, gehört hat. Das war wirklich krass. Ich habe es damals, du glaube ich auch, versucht so mit dem Live-Ticker mitzuhören. Und es geht beispielsweise auch um diese Entdecker, die über 2 Jahre in der Arktis festgesteckt haben. Also es sind alles Geschichten, die weltweit Schlagzeilen gemacht haben. Und gerade das finde ich so spannend. Daran.
Mhm. Auch jetzt in der ersten Staffel die Geschichte der Gleitschirmfliegerin Eva Wisniewska, die ihr einfach nur ihren Traum verwirklichen will und Weltmeisterin im Gleitschirmfliegen werden will. Aber bei einem Vorbereitungsrennen wird sie dann an ihrem Schirm, das ist so krass, wenn du es überlegst, von einer Gewitterwolke schwebend erfasst und auf 10.000 Meter in die Höhe nach oben gewirbelt. Also das ist die sogenannte Todeszone. Du hast es schon mal gesagt, Jana, das ist wirklich die Zone, wo auch einfach Passagierflugzeuge einfach fliegen. Also stell dir vor, du fliegst jetzt mit Lufthansa nach London und auf einmal schaust du aus dem Fenster raus und da wirbelt diese Frau da einfach.
Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, weil auch eigentlich in dieser Höhe, da herrschen Minusgrade. Wir haben im Flugzeug eine künstliche Druckkabine im Flugzeug, damit man eben atmen kann. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man das da draußen überlebt, ist sehr gering.
Ja, sie hat es aber irgendwie geschafft, obwohl sie keine Sauerstoffflasche hatte und nur dünne Sportkleidung trägt, von einer wirklich unerschrockenen Sportlerin, von ihrem Traum von Fliegen und von ihrem tollkühnen Überlebenswillen.
Ja, davon handeln diese ganzen Stories und ihr könnt jede Woche, jeden Mittwoch nämlich, eine neue Folge Überlebt hören und zwar eigentlich überall, wo es Podcasts gibt, also ähnlich wie bei Antenne Allmann auch, nur dass das Ganze tatsächlich ein bisschen spannender ist. Wir haben euch das nochmal in die Shownotes gepackt, da könnt ihr nochmal reinschauen. Überlebt heißt der Podcast.
Werbung Ende.
Ach so.
Du nennst es eine 4-stündige Autofahrt, ich nenne es ein 4-stündiges Konzert mit mir als Sänger. Guten Morgen, Jana Heinisch.
Ein 4-stündiges Konzert mit mir als Sänger. Das wollen wir nicht. Singst du im Auto?
Wie geht's Ihnen denn? Ich habe mal, als ich mein erstes Auto quasi bekommen habe, da gab es, glaube ich, noch gar kein AUX-Kabel. Deshalb gab es dann nur irgendwie
ein CD-Laufwerk. Safe gab es da ein AUX-Kabel, Mann.
Ja, da gab es bestimmt ein AUX-Kabel, aber ich habe immer nur die drei gleichen Sachen gehört.
Sagen wir ein
bisschen. Nee, aber ich konnte tatsächlich das XOXO-Album von Casper, das mich wahnsinnig musikalisch sozialisiert hat, das konnte ich rauf und runter und das habe ich immer gehört und mitgerappt. Das war so mein ach ja, genau. Und ich hatte, liebe Grüße, ich weiß nicht, ob ihr es hört, meine allererste Freundin Selina. Die hat in Babensham gewohnt und da musste ich mit meinem Roller, der nicht schneller als 50 ging, mit 16, musste ich dann immer quasi zu ihr fahren, weil sie eine jünger war und noch gar nicht mobil war. Und dann habe ich immer unter meinem Helm, die, nicht AirPods gab es damals noch nicht, sondern einen Kopfhörer drunter anbringen, hat immer wahnsinnig gedrückt. Während der Fahrt ist immer einer rausgefallen.
Und man hat wahrscheinlich sowieso nur die Hälfte verstanden, aufgrund des Fahrtwindes.
Exakt, weil die überhaupt nicht gut waren, das ist über 10 Jahre her. Dann habe ich das war ja auch illegal, mit Kopfhörern zu fahren, dann habe ich irgendwie versucht müssen, dieses Kabel in die Hosentasche zu bekommen. Es ist immer abgerissen, es war völliges Chaos. Aber die Strecke war genau eine Albumlänge von Casper XOXO und das konnte ich von Anfang an.
Oh, das war aber eine Langelstrecke dann, oder? Hör mal.
Ja, ja, das war Wahnsinn. Ich weiß noch ganz genau den Moment. Wie gesagt, ich 17, sie 16 zum Schluss. Und dann war es ein Sonntagabend und ich musste natürlich noch nach Hause, weil ich am nächsten Tag in die Schule musste. Und das die ganz andere Richtung von meiner Schule war. Das war von meiner Schule so über eine Autostunde entfernt. Und dann musste ich wirklich, das war so ein Oktobertag, es hat geregnet ohne Ende und ich musste einfach schön mit diesem Roller eine halbe Stunde nach Hause fahren. Dann hat mir ihre Mama, Doro, es war eine ganz tolle Frau, hat mir dann noch so ein Handtuch irgendwie umgewickelt. Ich glaube, ich habe dir auch total leid getan, dass es nicht so sehr hinwindet. Und dann bin ich auf diesem Roller gesessen, verdammt, dass der Ganze nur 50 km/h schnell irgendwie ging, bin da nach Hause getuckelt. Es hat der Wind dort hingepeitscht. Wenn mich die Autos überholt haben, haben ja die immer so eine Wasserfontäne einfach an mich ran gespritzt. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, ich sehne diesen Tag herbei, wenn ich ein eigenes Auto habe und diese Strecke fahren kann. Aber turns out, als ich 18 war und ein Auto bekommen habe, waren wir nicht mehr zusammen.
So kann es gehen, aber es geht schlimmer, Julian. Mein Roller fuhr damals nämlich nur 25 und mein Boyfriend hat damals eine Stunde weit weg gewohnt. Und ich hatte das gleiche Drama wie du. Ich glaube, wir hatten schon mal eine Folge, ich glaube, es war die zweite, in der wir so über unsere Rollergang-Vergangenheit gesprochen haben und du gerne irgendwas, die wollten irgendwas von dir kontrollieren und Versicherung und bla und dann bist du da zur Polizei.
Musst
du
anhören, Folge 2.
Ja, es war, und ich mit meinem Roller, der permanent auf der Fähre mal ausging. Letztens schrieb mir eine Followerin, die sich wohl endlich dazu mal aufgerafft hat, den Podcast anzufangen, dass sie irgendwie in der Folge ist, wo wir über unsere Roller berichten und das war genau der Tag, als ich am Wochenende bei meinen Eltern war und die Fähre mal wieder wegfuhr direkt vor meiner Nase und sie so, das ist so lustig, dass ich gerade deine Story sehe und du einfach noch erzählt hast davon in der Folge, die ich gerade gehört habe, wie sehr dich die Fähre abfuckt. Ich hätte auch nicht gedacht,
das ist doch
dass
wirklich,
wirklich jetzt noch so mit 28, dass man immer noch zu unfähig ist, diesen Fährplan, sich mit diesem Fährplan gut zu schließen. Also, es ist nervig, wirklich.
Ja, gestern habe ich mir so einen ZDF-Film angeschaut. Da ging es auch darum, dass so Inselbewohner waren und die auch mit einer Fähre weg mussten. Und ich dachte mir so, wie nervig ist es einfach, wenn du dein ganzes Leben immer auf eine Fähre angewiesen bist.
Und man muss einfach dazu sagen, wir in diesem Teil von Bremen in Norddeutschland haben noch verhältnismäßig Glück. Also es gibt 3 Fährstellen. Normalerweise fahren auch alle 3. Jetzt, glaube ich, seit Ukraine oder Corona, I don't know, haben sie die eine, nämlich genau die, über die ich rüber müsste, nachts eingestellt. Das heißt, man muss dann jeweils zu den anderen beiden fahren, was noch in Ordnung ist. Aber die fahren ja dann nur jede Stunde. Und ich habe dann natürlich genau wieder die eine um 12, also 0 Uhr verpasst und musste dann auf die um 1 Uhr warten. Hatte darüber eine Story gemacht und dann schrieben mir Follower, die meinten, ey Jana, ich bin damals, genau wie du gerade sagst, auf einer Insel groß geworden und wenn du Teenie bist, dann gehen natürlich alle feiern auf dem Festland und dann fährt aber die erste Fähre halt wieder erst morgens um 6 zurück und eine andere hat mir geschrieben, dass die letzte Fähre des Tages zu ihr immer um 20 Uhr fährt und wenn du die verpasst, dann gibt es keine andere Möglichkeit, außer die nächste Fähre morgens um 6 und ich dachte mir, das kann doch nicht sein, in Deutschland, schon mal, du bist so Familienvater, kommst von der Arbeit, muss es ein bisschen länger bleiben, irgendwas ist schiefgelaufen, das Auto springt nicht an, dann kommst du da an, 20 Uhr, die Fähre fährt gerade weg und dann kommst du erst morgens um 6 zu deiner Familie, da kannst du gleich wieder ins Büro fahren, das ergibt ja gar keinen Sinn.
Tatsächlich ist das so und auch wenn du ländlich wohnst und auf Zugverbindungen angewiesen bist, aber in der Stadt feiern gehen willst, also wenn du zum Beispiel quasi in München feiern gehen willst, aber es fährt nur ein Regionalzug zu dir nach Hause, dann ist es genauso, wie deine Followerin da gerade geschrieben hat. Dann hast du so, okay, um 1 geht der letzte Regionalzug nach Dorfen, das war in meinem Fall. Und wenn du den verpasst hast, musstest du erst wieder um 5.30 Uhr oder so nehmen. Mies. Das heißt, man musste schauen. Und wirklich, ich habe das, glaube ich, nur 3-mal gemacht, weil dann bin ich ja selbst in die Stadt gezogen. Aber jedes Mal war man so im Club, man hat auf die Uhr geschaut, es hat gerade angefangen, irgendwie Spaß zu machen. Weil die ganzen, ich habe es dann auch, als ich in der Stadt gelebt habe, man geht ja erst irgendwie um 1 im Club, ne? Und dann denkt man sich, ach fuck, nee, es fängt gerade so gut zu werden. Wir ziehen jetzt durch, wir machen durch, Leute, bis 5.30 Uhr, sind wir erst um 7 im Bett, aber scheißegal. Und dann denkt man sich so die letzten 3 Stunden, Alter, ach du Scheiße,
wird das jetzt lang. Ich hatte das genauso, Bremenstadt und dann schön nach Bremen-Nord rein, Mittel-Nordwestbahn fuhr dann nur noch zuletzt, lass mich lügen, I don't know, 1.30 Uhr oder so und dann die nächste halt um 4.30 Uhr, dann war es halt immer so, geht man jetzt viel zu früh und muss ja dementsprechend auch früher da sein, um schnell reinzukommen oder zieht man halt durch bis zum Ende und ich habe tatsächlich während meines Abiturs so einen unfassbar großen Anteil im Stubu verbracht, Grüße gehen raus. wie alle gefühlt in meinem Jahrgang. Und dann war es wirklich mal so, da bist du teilweise vom Feiern noch direkt in die Schule gefahren oder so. Das war echt, es war eine richtig miese Zeit.
Good old times.
Also wirklich jetzt, ich merke das auch gerade aktuell, ich würde einfach kaputt gehen. Ich habe momentan so ein krasses, ja, ich weiß gar nicht, Schlafdefizit kann es nicht sein, weil ich schlafe viel. Aber ich merke einfach, dass ich durch diese Dunkelheit, glaube ich, weil ich wegen Kapstadt jetzt das die ganze Zeit hell war, ich komme gar nicht klar mit diesem Rhythmus. Gefühlt gehe ich um 22 Uhr ins Bett und penne trotzdem durch bis 8. Und wenn ich dann um 8 irgendwie aufstehen Zeit ist, dann quäle ich mich trotzdem noch eine halbe Stunde im Bett rum. Also ich weiß nicht, was los ist, vielleicht auch krasser Vitamin D-Mangel, I don't know. Aber ich könnte den ganzen Tag nur pennen. Bin so fertig.
Mich hat es auch jetzt, heute ist Mittwoch, ich war gestern auch nicht in der Arbeit, was mich so am Montag, wirklich, es war so, innerhalb von ein paar Minuten hat es mich so krass angefangen zu frieren, sodass mir dann Kolleginnen irgendwie Decken umgelegt haben und ich war mit Kapuze und alles saß ich da, währenddessen Anna irgendwie in ihrem Mallorca-Feier-Outfit bauchfrei vor mir rumgelaufen.
Ja, also, geil. Aber die Generation ist auch hardcore. Ich habe eine Freundin, die ist auch so alt wie Anna und die rennt nur mit Crop-Top rum. Wirklich, es ist arschkalt. Wir waren letztens essen im Restaurant, es zieht und sie sitzt da bauchfrei. Ich denke mir nur so, was ist los mit euch? Eure Nieren, ey.
Aber in dem Fall war ich irgendwie der Fehler, weil wir haben auch eingeheizt und alle sind reingekommen und meinten, was ist denn mit dir los? Dann habe ich irgendwann gemeint, ah fuck, irgendwas. Kennst du das, den Moment, wo du denkst, irgendwas stimmt mit deinem eigenen Körper nicht? Und dann habe ich auch so krass Kopfweh bekommen. Und gestern war dann auch scheiß Nacht mit Fieber und allem, aber irgendwie heute mit Medikamenten geht schon wieder ein bisschen. Heute will ich auch wieder arbeiten gehen, weil wir auch so krass unterbesetzt sind. Du kennst es gar nicht, ne? Als Selbstständige. Man hat dann so ein
Pflichtbewusstsein. Ja klar, ich war auch mal angestellt. Grüße gehen raus als Flugbegleiterin. Wenn du unterbesetzt bist, macht gar keinen Spaß. Jeder scheiß Standby, der morgens um 3 aktiviert wird, ist nicht schön.
Da habe ich mir eigentlich gedacht, und da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen, aber ich habe mir eigentlich so gedacht, während Corona, dass dieses deutsche Tum aufhört, dass man sich quasi mit Krankheit noch in die Arbeit schleppt, weil man so ein Pflichtbewusstsein hat. Eigentlich ist es ja total doof, weil du ja die anderen noch mehr ansteckst. Aber wir haben jetzt so den Deal, dass ich quasi zu Hause die Vorbereitung mache und dann nur wegen der Sendung reinkomme und dann niemanden mehr sehe. Also ich kann nicht keinen anstecken. Aber das war vor Corona so ein ganz krasses Ding, wo man quasi so noch gefeiert wurde, wenn man krank zur Arbeit kam. Und man, ja, der zieht durch und der ist wirklich. Aber eigentlich ist das ja total idiotisch. Also ich fühle mich auch immer nie wohl, wenn links neben mir jemand arbeitet, der total schnieft und hustet und total krank ist. Und ich mir denke, ja, toll, dass du jetzt kommst, Bro, aber du steckst im Zweifel uns einfach alle an. Und ich dachte eigentlich wegen Corona, weil man dann zu Hause bleiben musste, dass sich das aufhört, aber es hat sich eigentlich nichts geändert nach Corona, in Anführungszeichen.
Ich glaube, weil das einfach so deutsch ist. Das ist wirklich so ein deutsches Ding und ich glaube, auch das hatten wir schon mal in der Folge, dass es bei uns wirklich so ist, du bist nur krass, wenn du Überstunden machst, wenn du abgearbeitet bist, du wirst respektiert, wenn du sagst, boah, es stapelt sich die Arbeit, ich habe so viel zu tun. Am besten sagst du noch dazu, ich vergesse zu essen oder ich schlafe nur 4 Stunden. Das sind wirklich die Leute, die man irgendwie appreciate und sagt, boah, Bruder, du bist ja ein krasser Dude. Aber wer du würdest sagen, oh, momentan auf der Arbeit, es ist alles so entspannt, ich habe total viel frei, ich habe schöne Wochenenden, ich verdiene richtig gutes Geld. Und am besten sagst du noch, und für das gute Geld habe ich verhältnismäßig wenig Aufwand. Dann bist du wirklich der Abschaum hier in Deutschland. Wie kannst du es wagen, gutes Geld zu verdienen und am besten noch nichts dafür zu tun oder verhältnismäßig wenig? Und in anderen Ländern, da bist du der Motherfucker.
Sagen,
das ist der krasseste Dude.
Oder wie man in Italien sagt, einfach normaler Arbeitstag.
Das also, ist ja das aber auch das Problem, das was so viele mit Influencer zum Beispiel Marketing haben. Ne? Also dieses, oh, du postest nur Bilder und dafür verdienst du scheiß viel Geld. Und das stimmt ja auch in gewisser Weise, weil natürlich der Oberarzt, der 60-Stunden-Schichten macht und am offenen Hirn da irgendwie operiert, der natürlich nicht so viel verdient wie du und dass das ja total unausgeglichen ist. Ja, klar, aber es löst ja das Problem nicht, wenn viele Leute weniger verdienen würden oder Fußballer. Aber egal, wir hatten dieses ganze Thema schon. Lass uns mal über was anderes sprechen, Julian. Ich war bei der Avatar-Premiere. Mein Gott, ich muss sagen, ich war vor kurzem, also momentan sind ja super viele neue Filme, die rauskommen, viele Filmpremieren und wir gucken echt, wir sind oft im Kino aktuell. Gab so eine Phase, da war ich fast gar nicht im Kino, klar, Corona, aber jetzt geht's wieder los und ich finde es auch echt schön. Viele von diesen Filmpremieren sind ja hier am Zoo. Und bei mir ist es immer so, ich komme so um die Ecke, hinten beim Bahnhof Zoo, wo dieser große Parkplatz ist, da kommt man so um die Ecke.
Hildulrich.
Genau.
Also da, ja.
Nee, andere Ecke, nicht Hildulrich, sondern von der anderen Seite.
Ja.
Und dann hoffe ich jedes Mal hoffe ich, dass es nicht allzu voll wird, dass sie draußen nicht den Red Carpet liegen haben und dass man einfach reingehen kann und einen Film gucken kann. Und in Großteil der Fälle ist es natürlich nicht so, weil Filmpremiere. Und da war Avatar und sie hatten draußen einen roten Teppich und ich dachte mir, nee, es sind minus 4 Grad, ich habe jetzt keinen Bock, weil natürlich wirst du so als Influencer oder auch generell als Sänger oder Leute in der Öffentlichkeit, die werden ja alle eingeladen zu solchen Filmpremieren, damit hinterher, wenn dann Großpresse ist, gesagt wird, guck mal, wer alles da war. Das ist ja so eine Art Job auch. Du zeigst mit deiner Präsenz, ach, guck mal, wer den Film guckt, ist ja doll. Und dafür musst du kein Ticket lösen, sondern bist halt bei der Premiere umsonst dabei. Und ich wollte mich schön hinten rum sneaken, hatte keinen Bock auf roten Teppich, weil sehr kalt und natürlich hat es nicht funktioniert, die von Disney, oh, hi Jana, schön, ach komm, dann gehen wir mal direkt. Und Jules auch schon so am innerlich, oh Gott, müssen wir jetzt wirklich bei minus 5 Grad auf dem Teppich, haben das ganz schnell gemacht.
Ja, aber Jules hätte doch nicht mitgehen müssen.
Ja, ob oder? Er jetzt links und rechts wartet oder ob ich jetzt mit drauf gehe, der Unterschied ist, macht ja keinen Unterschied.
Okay.
Doch, waren da drin.
Fotos mit drauf, egal.
Und ich hatte ehrlicherweise die Erwartungshaltung so ein bisschen wie bei Black Panther, dass es ein Film ist, der extrem gehypt wird und dann eine Enttäuschung wird. Also wirklich bei Black Panther war es ja ganz genauso. Ich weiß nicht, wie Leute auf Instagram diesem Film 10 von 10 geben konnten. Das war einfach todeslangweilig. Es hat sich lang gezogen wie Kaugummi. Das einzig Gute an dem Film war wirklich die Sichtbarkeit der Black Community und was dieser Film damit auch für diese Gruppe bedeutet, die ja oft dann eben im Filmbusiness gar nicht zu sehen ist, aber filmisch, also von der kompletten Struktur und vom Ablauf und wie sie den ersten Teil aufgearbeitet haben, ausgenommen vom Ende, war der Film echt schlecht. Also es sind sogar Leute gegangen teilweise bei der Premiere, weil es sich so lang gezogen hat. Und die gleiche Erwartungshaltung hatte ich an Avatar, weil der erste Teil ist ja mittlerweile 13 Jahre her. Das muss man sich mal überlegen.
Und völlig overrated. Also ich habe den damals natürlich auch gesehen, irgendwie der meistverkaufte Film aller Zeiten und umsatzstärkster und bla bla bla. Hier, Cameron, oder? Hat den noch gemacht.
Weiß ich nicht mehr, wer den gemacht hat.
Wer hat den jetzt denn gemacht?
Weiß ich nicht. Ich bin einfach hingegangen, weil ich habe auch nichts erwartet. Ich habe mich nicht informiert. Ich bin einfach hingegangen. Ich dachte mir, da kann nichts bei rauskommen. Ich habe mir den Trailer angeguckt. Da ging es schon wieder wie bei Black Panther um irgendeine Unterwasserwelt. Und ich dachte mir, nee, Leute, das wird einfach wie der erste Teil. Nur das Ganze spielt wahrscheinlich ein bisschen unter Wasser. Und alle hypen es, weil es 13 Jahre her ist. Und ich muss sagen, also und er war auch noch für 3 Stunden angekündigt. Genau. Und dann dachte ich mir, boah, das wird wahrscheinlich richtig mies. Ey, dieser Film ist so genial gewesen. Also ich saß die ganze Zeit da und ich dachte, hä, wann kommt denn der langweilige Teil? Weil ich nicht fassen konnte, dass sie einfach einen Film so nice gemacht haben. Also er war in 3D und ich muss sagen, man musste nicht unbedingt in 3D gucken. Ich bin auch nicht so ein Fan von 3D, weil mich das nervt immer mit diesen Brillen und ich oft das Gefühl habe, dass ich danach auch Kopfweh kriege. Also man kann den auch safe, wenn ihr den jetzt irgendwo gucken wollt, man kann den auch absolut ohne 3D gucken, bin ich fester Überzeugung. Aber es war einfach mega nice, weil, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon spoilern darf. Also für alle, die den gucken wollen und die gar nichts davon wissen wollen, sollten vielleicht die nächsten paar Minuten kurz skippen, weil ich ein bisschen auf den Inhalt eingehe. Normalerweise kennst du ja solche Fantasy- und Actionfilme, die sind ja in der Regel immer gleich aufgebaut. Von der Struktur her, es gibt einen Held, es gibt einen Anti-Held und so weiter. Und dieses Mal war das natürlich auch so, aber der Hauptcharakter war mittlerweile Vater, beziehungsweise sie ist mittlerweile Mutter. Und dieser komplette Film ist sozusagen aus der Sicht, wie Eltern sind, gemacht. Und das fand ich super spannend, weil du normalerweise solche Filme eher nicht hast, sondern es sind eher so junge, neu Verliebte und zusammen kämpfen sie gegen die Welt und so weiter. Und dieses Mal ging es aber eben auch um die als Elternrolle und um deren Kinder. Das fand ich total spannend, wie so ein bisschen die Kinder rebellieren gegenüber den Eltern und dann wieder doch nicht. Und die Eltern wollen was für die Sicherheit und die Kinder ziehen dann mit und die sehen das aber ganz anders. Und ganz oft habe ich das Gefühl, bei so großen Hollywood-Produktionen, oder auch generell so Fantasy-Sachen, dass so kleine Nebenstränge an Handlungen komplett weggecuttet werden, damit man am Ende auf die Länge von, weiß ich nicht, 180 Minuten,
90 Minuten,
ja, 90 kommt. Minuten, I don't know, irgendwas dazwischen irgendwie kommt. Und dieses Mal war es wirklich so, die hatten so viele Nebenhandlungen, es gab so viele Nebenstränge, weil das ja einfach überhaupt nicht langweilig geworden ist und du konntest dich irgendwie auch, es gab zwar eine Hauptstoryline, aber es gab so viele Nebengeschichten und wirklich das Bild, was ich bei Black Panther total vermisst habe, nämlich diese großen Weiten, diese Aufnahmen von extrem viel Natur, von die dich irgendwie einnimmt und so weiter, die habe ich total vermisst im zweiten Teil, gab es fast gar nicht, gab es aber deshalb dieses Mal bei Avatar. Und also auch von dem ganzen Technischen her, also diese ganzen Animationen, die sie gemacht haben, es war wirklich mega und es war sogar zwischendurch der Fall im dass die Leute im Kino applaudiert haben bei einzelnen Szenen, weil die einfach so geil waren. Also es ist kein Arzi-Film natürlich, logischerweise, aber es war wirklich geil. Ich bin rausgekommen und alle sind rausgekommen und wir hatten auch permanenten Puls von 130, weil auch der Spannungsbogen echt hochgehalten wurde die ganze Zeit durch diese vielen kleinen Nebengeschichten. Also es war wirklich ein guter Film. Ich war echt positiv überrascht. Guckt ihn euch an.
Ja, das ist doch schön. Ich weiß nicht, ob ich mir den im Kino anschaue und einfach warte, bis er auf Amazon oder so draußen ist.
Ja, du bist ja generell eher so Romantikkomödie, von daher würde ich jetzt wahrscheinlich sagen.
Nee, überhaupt nicht. Also die wenigsten Filme, die ich anschaue, sind romantische Komödien, wirklich.
Hä, in letzter Zeit, also zumindest das, was du empfiehlst in letzter Zeit, ist eher so das klassische, habe ich fast schon Gefühl, um Klischee zu sprechen, so Hausfrauenfilme, die du so, auch so bei deinen Weihnachtsfavoriten, sind ja eher so.
Ja, nennen wir mal einen Weihnachtsdrama, also. Gut, Sissy, aber also ich finde, das ist so romantisch. Also Weihnachtsfilme sind ja meistens immer mit einem romantischen Ansatz, weil Weihnachten, das Fest der Liebe. Aber ansonsten schaue ich eigentlich auch sehr gerne irgendwelche. Zum Beispiel der liebste Film, den ich in diesem Jahr angeschaut habe, war Nightmare Alley mit Bradley Cooper. Und das ist gar kein, also wirklich überhaupt
Was
gar
ist denn
kein,
dein Lieblingsgenre eigentlich im Film?
Ich weiß nicht, ich mag schon so gern so Arthouse-Filme einfach. Mhm. Also ich schaut mal alle Nightmare. Schau, tu dir auch mal Nightmare Alley an. Habe ich über den gesprochen?
Ich glaube nicht.
Okay. Ganz, ganz toller Film. Ist ja auch egal. Ich finde schon, dass du jetzt die Filmempfehlung gemacht hast heute und auch so ausführlich. Und ich werde mir auf alle Fälle anschauen, weil ich mir immer so, also allein schon so aus popkultureller Hinsicht, weil ich spannend finde, dass nach wie viel hast du gesagt, nach 13 Jahren?
Ja.
Dass der Film wieder rauskommt, ist es auch mit Peter Fox so, der nach 13 Jahren wieder oder nach 14 Jahren wieder einen Song gemacht hat, nachdem er mit Stadtaffe alles revolutioniert hat damals, sondern einfach diesen Boss-Move gemacht hat und gesagt hat, nee, am Peak höre ich jetzt einfach auf und gehe wieder zu Sie zurück und mache nur noch was mit den Jungs. Ich habe jetzt mal alles hier, ich habe mal gezeigt, wie es gehen könnte. Jetzt macht was draus und ich ziehe mich zurück. Sowas finde ich immer ganz toll. Und auch, ich bin sicher, dass es James Cameron war, dass der diesen Blockbuster damals gemacht hat und so ein ganz neues Genre auch. Das war ja alles vom Greenscreen, ne? Also diese Welt, die ist ja erschaffen worden und das war ja auch so ein Impulsgeber für vieles, was danach einfach kam. Und dass der dann einfach obwohl das ja gar nicht müsste, also der müsste kein Geld mehr verdienen, aber der hat so viel damals eingenommen, der Mann hat Titanic gemacht, also der muss ja nie wieder arbeiten. Aber dann doch nach 13 Jahren zu sagen, ich gehe jetzt aus meiner Komfortzone raus, ich könnte eigentlich als Legende irgendwie.
Naja, es wird ja noch drei Filme geben. Also es wird ja Avatar 3, 4 und 5 noch geben, die jetzt alle geplant sind.
Wer ist dahinter? Disney? Oder wer ist dahinter?
Ja, Disney, genau. Und der dritte ist dann sozusagen geplant für 24 und dann alle 2 Jahre, also 26 und 28. Es gibt auch schon die Veröffentlichungsdaten online. Okay. Also mal gucken, ob sie sich da halten, aber da ist noch
alles. Ja, an dem Film hängt mein Herzblut nicht, weil ich mir denke, der kann mir nichts versauen. Ich fand den erstens auch nur so, ja, der war nett, aber ich habe nicht verstanden, warum das der
und wirklich der. Das fand ich der, auch, das geht mir auch so. Also ich fand Film ihn auch gut. Aber es war jetzt auch nicht so, dass er jetzt irgendwie revolutionär war oder so. Aber der zweite ist wirklich im Vergleich zum ersten, das ist eine ganz andere Liga. Und ich hätte auch nicht gedacht, wirklich, Ich bin ja auch mit null Erwartungshaltung reingegangen und war fast schon ein bisschen, ich war sogar fast davor, eigentlich nicht hinzugehen. Weil ich kam ja gerade sozusagen aus Bremen zurück, habe zu Hause meine Tasche hingepfeffert, so nach dem Motto, mich umgezogen und bin hingefahren. Und dachte eigentlich, boah, einfach ins Bett zu gehen wäre auch nice. Aber Jules wollte ihn halt auch gern sehen und Betty war auch da und meinte, ja komm, dann gehen wir halt alle zusammen so und dann im Nachhinein war ich echt froh, dass ich hingegangen bin.
Ist doch schön, klingt toll. Ja, also das ist gut gegangen, dass er nochmal einen zweiten Film oder nochmal so einen zweiten Epos gemacht hat und sich aus seiner Komfortzone gewagt hat. Bei manchen wäre es, finde ich, immer besser, wenn die es dabei belassen würden. Also ich bin sicher, dass so ein Kurt Cobain oder ein Jimi Hendrix oder ein John Lennon, die sind deshalb so unglaubliche Ikonen, weil die halt einfach so jung gestorben sind und die im Alter gar nicht mehr die Chance hatten, ihr Lebenswerk einfach einzureißen. Weißt du, die werden immer wunderschön am Peak in Erinnerung bleiben, weil die gar nicht im schlechten Sinne die Chance hatten, es zu versauen, weil die einfach gestorben sind. Währenddessen so ein Thomas Gottschalk einfach alles jetzt im Spätwerk einfach einreißt, was er sich früher aufgebaut hat. Also wir haben noch nie über, wissen wir auch so ein Late to the Party jetzt, aber diese Wetten-Das-Folge, die war ja einfach nur schrecklich.
Ich habe die nicht gesehen. Also das, war die schrecklich, ja? Ja, du hast doch noch, meintest, lass mal über Wetten-Das reden und da hört es sich so positiv an.
Nein, das überhaupt nicht. Also das war wahnsinnig schrecklich. Und jetzt bei, der nimmt ja alles mit. Also der Mann ist ja so, und man, wer kann es
überdenken? Ja, ich meine, spätestens nachdem er bei Germany's Next Topmodel war, hat ihn, glaube ich, keiner mehr ernst genommen, oder?
Ja, aber ich habe auch mal mit ihm, wenn ich auf einer Lesung bei ihm war, und dann hat man das auch so rausgehört. Und da meinte er auch, naja, klar, ich weiß das alles. Also glaube ich, ich wüsste das nicht, dass, wie ich gerade gesehen werde, und dass es vermutlich für meine Legacy nicht klug ist, all diese Dinge zu machen. Aber es nicht zu machen, na Quatsch. Aber der Mann braucht einfach die Aufmerksamkeit und die Bestätigung und das öffentlich den Adrenalinkick. Wenn du über 20 Jahre lang vor teilweise 15 Millionen am Samstag Wetten, das gemacht hast, und es gab mal so eine Umfrage zu der Zeit in den Nullerjahren unter den Deutschen, wie viel Thomas Gottschalk kennen, und 98% haben angegeben, ihn zu kennen, und seine einzige Antwort war darauf, wer sind denn die 2%, die mich nicht kennen? Weißt du, ja. Wir reden von dieser Polarität. Aber es zeigt ja ganz deutlich, was er vielleicht
für ein Mensch ist. Also, dass es ihm einfach wichtig ist, diese Bestätigung zu haben. Ich glaube nicht, dass es Adrenalin ist, weil es gibt so viele Arten, mit denen du irgendwie einen Adrenalinkick dir besorgen kannst, auch wenn du alt bist. Aber ich glaube, es ist dann wirklich, wenn du das Leben lang der krasse Showmaster warst und eben wirklich jedes Kind, wie man so sagt, dich kennt, und ich glaube nicht, dass heutzutage von der Generation Z noch jeder Thomas Gottschalk kennt, dann macht das ja was mit deinem Ego. Und wenn offensichtlich das irgendwie dann doch so klein geblieben ist, dass es dir nicht ausreicht, dass du immer mehr willst und es immer brauchst, diese Bestätigung, dann ist es, glaube ich, ein ziemlich stressiges Leben. Weil wenn du wirklich in deinen 60ern immer noch das Gefühl hast, du musst es Leuten beweisen oder du musst, du
brauchst. Er ist in seinen 70ern.
Oder in seinen 70ern mittlerweile schon. Ja, krass, ne? Das ist auch so. Haben wir da letztens drüber gesprochen, dass Stars, mit denen man groß wird oder bekannte Leute, dass das einzig Schöne ist, dass die mitaltern? Hatten wir dieses Thema?
Nee.
Achso, ich hätte schwören können, wir waren. Ach doch, klar, als wir über Kai Pflaume geredet haben. Ist einem, ne, wenn dann Leute mitaltern, dass man vergisst, dass sie altern, weil man ja selber auch gealtert ist sozusagen, dass man die dann immer so sieht, so ein bisschen wie man sie gesehen hat, als man noch jünger war. Und dann vergisst man schon, ja, Wahnsinn, seinen 70ern, der soll sich mal einen Schrebergarten kaufen und ein bisschen chillen.
Ja, aber genau, das legt ihm ja auch jeder nahe, und das würde ihn besser in Erinnerung behalten. Aber er sagt einfach, nee, wenn ich das machen würde, würde er vermutlich ein paar Jahre später sterben. Weißt du, weil das lebt ihn, er ist ja auch noch super aktiv, und der ist einfach 72, glaube ich, mittlerweile. Und das ist ihm egal. Also der weiß, das ist ein kluger Mann. Der stellt das einfach gegeneinander über und sagt, okay, will ich noch Spaß? Weil der hat einfach super Spaß daran. Habe ich Spaß an der Arbeit und Spaß am Leben, oder will ich meine Legacy irgendwie beibehalten? Der hat sich halt einfach für den Spaß entschieden. Also muss man auch respektieren. Also was gibt uns denn das Recht, dass wir diesen Thomas Gottschalk unbedingt so in Erinnerung behalten wollen, wie wir ihn gerne möchten?
Das ist witzig, wenn das aber nicht seine Intention ist. Über Kai Pflaume letzte Woche genau andersrum geurteilt hast.
Und ja, aber die kannst du ja nicht vergleichen.
Warum nicht?
Ja, weil das eine ganz andere Größe natürlich ist. Also Thomas Gottschalk ist ja schon deutsches Volkseigentum.
Ja, aber weil du gerade gesagt hast, was gibt uns das Recht, das zu vergleichen? Also würdest du sagen, wenn jemand größer ist als der andere oder bekannter, hat er mehr Recht daran? Ja, eigentlich nicht.
Nein, aber ich habe ja von der Legacy einfach von Thomas Gottschalk gesprochen, und Kai Pflaume hat ja keine Legacy. Der Typ hat irgendwie All You Need Is Love moderiert. Also das, weißt du, der ist halt einfach nett, den anzuschauen, aber da habe ich überhaupt nicht so ein, da hängt nicht meine Leidenschaft oder sonst irgendwas dran, währenddessen Thomas Gottschalk ganze Generationen geprägt hat, und selbst in 50 Jahren wird man noch sagen, ja, es gab mal einen Showmaster in Deutschland, der hieß Thomas Gottschalk, der hat alles revolutioniert. Das sind ja ganz andere Kategorien.
Aber das Grundrecht daran, sich selbst zu verwirklichen oder auch nicht im Alter, haben ja trotzdem beide.
Genau, mit dem Unterschied, dass der andere halt viel mehr einreißen kann.
Ja, aber das ist ja für beide, für das Recht, was sie beide haben, in ihrer Persönlichkeit und in ihrer Entwicklung, beruflich, ist es ja wurscht.
Das mag schon stimmen, und ich habe ja auch letzte Woche gesagt, ich habe überhaupt kein Recht, das zu sagen, aber wenn ich über diese beiden Fälle einfach nachdenke, dann ist es halt, dann finde ich das bei Kai Pflaume schon fast witzig, mich da ein bisschen die Bilder anzuschauen und denken, was bist, also wie, warum kannst du das machen? Und bei Thomas Gottschalk tut es mir einfach nur ganz arg weh. Mhm. Also ich für meinen Teil, aus meiner subjektiven Wahrnehmung, kann die Fälle nicht vergleichen. Aber auch das ist ja irgendwie nur ein Standpunkt. Jemand, der nicht wie ich mit Wetten, dass aufgewachsen ist und eher irgendwie 10 Jahre jünger ist, und wer weiß denn sowas irgendwie, als das als Quadratur des Kreises empfindet für Medienunterhaltung, vielleicht hat der eine ganz andere Sichtweise darauf. Ich rede nur subjektive Wahrnehmung einfach. Aber was den Grundtenor angeht, hast du natürlich wahnsinnig recht. Niemand hat das Recht, von außen irgendwie zu sagen, jetzt mach Stopp hier, damit ich meine Erinnerung so wahren kann, wie ich es gerne wollte. Also das ist ja völlig vermessen. Aber wir haben ja hier diese kleine Plattform uns geschaffen und da, auch wenn ich jetzt wieder viele Zuschriften bekomme, jemand hat mir geschrieben, sie schaut total gerne Kai Pflaume an und sie fand das auch total komisch und ein komisches Hobby oder hielt es für ein komisches Hobby, dass ich auf einer Lesung war. Und ich so, well.
Was hast du geantwortet?
Nichts. Ich habe auf Gefällt mir gedrückt. Ich wusste nicht, was ich darauf antworten soll und dachte, ja, okay, wenn das dein Standpunkt ist, dann fair enough. Aber das ist ja nur unsere, das ist dann einfach meine Gedanken, die ich immer reinschleudere und bin froh, dass du da darauf irgendwie Feedback gibst.
Ich finde das generell, ich habe mich da mit meinen Eltern am Wochenende drüber unterhalten. Wie war denn das noch? Genau, es ging irgendwie im Podcast und irgendwie darüber haben wir gesprochen und irgendwie kamen wir darauf, Meinungen zu äußern, also wie man Meinungen äußert. Und ich finde es total spannend, auch so in der Zeit jetzt so von Cancel Culture und all diesen Begriffen, dass man auf der einen Seite, also ich versuche zumindest oft meine Meinung, wenn ich eine Meinung zu irgendwas habe, immer in einem persönlichen Kontext zu formulieren, also meiner Meinung nach und so weiter. Und in dem Moment, wo man etwas für eher allgemein formuliert, also jetzt beispielsweise, keine Ahnung, wenn wir jetzt das Kai Pflaume-Beispiel nehmen, zu sagen, boah Junge, du bist 50 Jahre alt, warum zum Geier ziehst du den Netzstrümpfe an und tanzt mit den Elevator Boys? Dass man da sagen könnte, ja, ich find's irgendwie für mich befremdlich. Also dass man immer diesen Filter von, das ist meine persönliche Meinung, über seine eigenen Aussagen legt, was man ja früher zumindest in meiner Wahrnehmung gar nicht so massiv gemacht hat, sondern da hat man einfach eine Aussage so formuliert. Und manchmal bin ich so hin und her gerissen, weil ich mich frage oder weil ich laut denke und sage, wenn wir jetzt über alles, was man bewerten kann, immer argumentiert, naja, aber das ist ja letztlich sein persönliches Recht, was es natürlich auch ist, und ich habe keine Handhabe, das in irgendeiner Art und Weise zu beurteilen, dann kommen wir ja irgendwann zu dem Punkt, wo man nichts mehr beurteilt, sondern wo man nur noch abnickt, weil man sagt, naja, das ist ja dein persönliches Ding. Und dann ist halt die Frage, warum einen Podcast haben, in dem man sich über Meinungen und Wahrnehmungen unterhält, wenn man am Ende des Tages alles nur abnickt mit, naja, aber am Ende des Tages ist es ja sein persönliches Ding. Ist es ja auf irgendeine Art und Weise. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ich finde es total schwer, so
ein... Nee, ich weiß doch gar nicht, worauf du hinaus willst.
Ich finde es total schwer, auf der einen Seite so Unterhaltungen, also wir sind ein Unterhaltungsformat. Leute hören sich diesen Podcast an, weil sie es spannend finden, was zwei Heinis aus Berlin mit einem Medienhintergrund über bestimmte Themen sagen oder über bestimmte persönliche Erfahrungen. Aber wenn du über alles diesen Schleier legst, von wegen, eigentlich darf ich mir dazu keine Meinung bilden, weil ich bin nicht betroffen, weil es ist sein persönliches Recht, weil XY, wie es ja heutzutage häufig ist, dann habe ich manchmal das Gefühl, kommt man zu dem Punkt, wo man irgendwie gar nicht mehr so richtig in die Tiefe Themen beleuchten kann, weil man immer am Ende dabei rauskommt mit, naja, aber eigentlich haben wir dazu ja keine Meinung, weil es uns nicht so richtig betrifft. Also die eigene Meinung wird
so ein bisschen... Aber wir haben ja oft eine Meinung.
Haben wir, aber trotzdem endet ja oftmals einen Diskurs oder so, zum Beispiel wie jetzt mit diesem Kai Pflaume-Ding oder auch Thomas Gottschalk mit, naja, aber eigentlich können wir es auch gar nicht beurteilen, weil wir sind nicht über 60 und wir sind nicht in der Situation und am Ende soll er sowieso machen, was er will. Das heißt, alles, was man davor gesagt hat, wird so ein bisschen, es wird so, vielleicht kann ich gerade einfach nicht ausdrücken, was ich meine, aber ich finde es schwer, also mir fällt es manchmal schwer, auf der einen Seite Unterhaltung zu betreiben und auf der anderen Seite nicht mehr richtig so Meinungen für gegeben hinzustellen. Ich weiß nicht, ob das verständlich war.
Meinungen für gegeben hinzustellen.
Ja, also weil du jedes Mal, wenn du etwas sagst, hinterher dann sagst, naja, aber eigentlich können wir dazu nichts sagen. Weißt du, weil eigentlich betrifft es uns nicht. Und es stimmt ja auch nicht. In gewisser Art und Weise, klar. Also zum Beispiel jetzt mit dieser Debatte, die wir hatten mit Thomas Gottschalk. Wir sagen jetzt, boah, Bruder, lass mal 5 Grad sein, warum, du machst dich zum Affen, chill doch mal, oder du dann mit Kai Pflaume und so weiter. Und am Ende sagen wir aber über das, was wir gesagt haben, du, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist es ja deren persönliches Ding und sie entscheiden und es geht uns gar nichts an und eigentlich können wir es eh nicht beurteilen, weil wir sind in unseren 20ern. Und so ist es ja auch.
Ja, aber das ist ja auch nur die einzig richtige Herangehensweise an genau jetzt das Thema. Weil ich sag dir halt meine Meinung dazu. Guck mal, ist ja nichts anderes als ein persönliches Gespräch. Das uns ein paar Menschen gerade hören. Also es ist, wir diskutieren einfach gerade über ein Thema. Und ich habe letztens bei Kai Pflaume, habe ich es ja auch eingeleitet mit, ich würde mal gerne deine Meinung dazu hören. Weil also so funktionieren ja auch Dialoge und Gespräche und Dialektik. Dass man einfach eine These und eine Antithese zu irgendwas bildet. Also im besten Fall ist es ja so, dass man nicht wie unter Facebook-Kommentarspalten nur immer eine Meinung hat und wenn der andere die Meinung nicht teilt, man ihn als Hurensohn beschimpft. So ist es ja teilweise in Facebook-Kommentarspalten. Also noch niemand
nee, ist das erst geendet. Erst vorher geht's los mit deine Grammatik ist so schlecht. Das ist nämlich immer die erste Waffe, die Allmanns gerne ziehen.
Okay, ja gut. Und dann, genau. Und was wir dann ja zum Schluss machen, ist, wir hören uns die Meinungen an und dann, wenn wir gar nicht weiterkommen, zum Beispiel ganz berühmt unsere Streitfolge, dann sagen wir einfach, let's agree to disagree.
Das stimmt, aber kommen dann unsere zu beiden Meinungen jetzt in dieser Debatte, zum Beispiel mit Thomas Gottschalk und Kai Pflaume, haben ja jedes Mal geendet mit, also wir fangen an mit, meine Meinung ist X, was ist deine Meinung Y? Und am Ende sagen wir aber, du, ganz ehrlich, können wir uns keine Meinung zu bilden, weil wir sind in unseren 20ern, wir sind nicht in der Position, wir kennen gar nicht alle Fakten etc. etc. Das heißt, ganz oft fangen wir an mit, was ist deine Meinung, um hinterher festzustellen, wir sind nicht in der Position, uns eine Meinung zu bilden. Weil dann ist ja überhaupt die Frage, wann kann man sich eine Meinung bilden? Kann eigentlich jeder zu jedem Thema?
Nee, aber ich glaube, dass vielleicht ist es noch zu früh am Morgen, aber bei dem Thema kann es ja gar kein anderes Ende geben als das. Es wird ja jetzt nicht Kai Pflaume diesen Podcast hören und denken, ja, da haben sie einen Punkt, ich höre mal auf damit. Also wir reden ja nur mit unserer.
Also es wird
genau,
ja nie.
Genau, aber deshalb weiß ich nicht, deshalb weiß ich jetzt auch nicht, worauf du hinaus willst, weil was soll denn sonst passieren?
Es geht gar nicht darum,
diese
was Ausgang, passiert
du
oder
formuliert
was nicht passiert.
Hast.
Für mich geht es darum, dass ich.
Also ich weiß überhaupt nicht, worauf du hinaus willst. Vielleicht bin ich ja aber auch gerade einfach zu doof, das zu verstehen. Also ich weiß schon, was du sagen willst, aber so funktionieren ja einfach Dialoge und Diskussionen, dass man Meinungen gegenüberstellt und dann sich die andere anhört und im besten Fall sieht man einfach Punkte aus jeder Sichtweise für sich nochmal heraus. So funktioniert auch Unterhaltung. Also wenn man, also genauso funktionieren Talkshows, da vertritt jeder seine Meinung. Und der Zuschauer und die Zuschauerin, die schauen einfach, wo sind Übereinstimmungen, wo hat man vielleicht einen Punkt beim anderen gesehen, den man selbst noch nicht gesehen hat und welchen Punkt kann man zu seiner eigenen Meinung hinzuziehen.
Wie stellt man sowas gegenüber? Weil das tun wir immer, sondern die Frage ist, wenn wir am Ende dieses Dialogs argumentieren mit, wir können uns keine Meinung bilden, weil, was können wir denn dann noch?
Ja, das kommt immer aufs Thema drauf an.
Aber bei jedem Thema ist es doch so, dass du nie alles wissen hast, dass du nie dich in die Position einfühlen kannst, reinversetzen kannst und dass du ja nie, ich weiß nicht, wie ich es dir anders erklären soll. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht
haben
unsere Zuhörer und Zuhörerinnen das auch jetzt nicht gecheckt. Vielleicht schon, I don't know. Es hat sowas Unbefriedigendes manchmal.
Können wir gehen jetzt mal zum nächsten Thema und dann schauen wir mal, ob, und dann machst du mir bei einem praktischen Beispiel fest, okay. Und dann erklärst du mir nochmal. Und zwar hat der Béla Réthy, das ist so die deutsche Sportkommentatorenstimme, genau, der hat jetzt eben bekannt gegeben, dass das seine letzte WM ist, die er kommentiert in Katar. Und ich gebe zu, dass ich auch immer wirklich, seitdem ich denken kann, ich glaube, seine erste EM war 1996. Seitdem kommentiert der Mann alle wichtigen Fußballturniere und Sportevents, was Wahnsinn ist. Also 26 Jahre. Ne? Und die letzten 15 Jahre, immer wenn der kommentiert hat, habe ich mich aufgeregt und dachte, das kann doch nicht sein, dass die niemand anderes haben als diesen Béla Réthy, der einfach beim Zuschauen lauter Fehler macht. Also ich mochte seine Sprachbilder nicht, ich mochte seine fachliche Einschätzung nicht. Ich glaube, der ist super sympathisch, aber aus rein fachlicher Sicht konnte ich den einfach manchmal nicht ertragen. Und das hat mich jedes Mal wahnsinnig gemacht, wenn es er wieder war, der das wichtige Finale kommentiert hat zum Beispiel. So, dann hat er aber jetzt bekannt gegeben, dass das sein letztes Turnier ist. Und auf einmal habe ich totale Sympathien mit dem Mann. Also ich hab mir nur 2 Spiele angeschaut bei der ganzen Weltmeisterschaft bis jetzt. Und ich glaube, ich habe ihn nur einmal gehört und dachte ich, ach, so einen schlechten Job macht er gar nicht. Und dieses gleiche Phänomen greift immer. Also zum Beispiel auch bei Angela Merkel. Die haben alle verflucht und also nicht alle, aber viele politische Lager haben die verflucht. Und als sie meinte, sie erklärt ihren Rücktritt und sie wird nicht mehr antreten zur neuen Legislaturperiode, ist aus allen Seiten, bis auf natürlich ganz rechts, applaudiert worden für die Frau. Und ihr ist ihr ein Denkmal gebaut worden, noch in den letzten Monaten der Amtshandlung. Gleiche mit Jogi Löw. Als er dann irgendwie raus war, fanden den alle toll und haben ihn auf seiner letzten Pressekonferenz nochmal gefeiert. Und wir werden ihn vermissen. Die gleichen Leute, die vorher irgendwie meinten, das ist der schlechteste Nationaltrainer aller Zeiten. Also es gibt ganz oft dieses Phänomen, dass mit dem Zeitpunkt der Bekanntgebung des Aufhörens auf einmal alle Sympathien wachsen. Und warum ist das so?
Weil man immer erst weiß, was man hatte, wenn man es nicht mehr hat.
Ja, aber das kann sich doch nicht so schlagartig ändern. Also es kann doch nicht, das Argument macht ja nur Sinn, wenn dann Olaf Scholz ein Jahr lang im Amt ist und dann zieht man das erste Resümee und sagt, ja fuck, mit Merkel war es viel besser. Aber wenn am Montag noch auf den Straßen demonstriert wird und am Dienstag gibt sie ihren Rücktritt bekannt, dann kann sich das ja nicht sofort ändern. Denkt, ah ja stimmt, jetzt wenn die ab nächstem Jahr nicht mehr da ist, dann wird es wirklich scheiße. Also das weißt du?
Ich habe eine Waschmaschine, die aktuell nichts
passiert,
nicht
außer der Rücktritt.
Ich habe eine Waschmaschine, die aktuell nicht abpumpt. Und man regt sich darüber auf, dass man, wenn man einen Waschvorgang startet, immer nochmal danach manuell abpumpen muss und dann nochmal schleudern muss. Das heißt, anstelle von einem Knopf, den du drückst und eine saubere Wäsche rausbekommst, musst du jetzt 6-mal 2 Knöpfe drücken, um eine saubere Wäsche rauszubekommen. Und ich ärgere mich über diese Waschmaschine, weil ich sie schon mal repariert habe. In dem Moment, wo diese Waschmaschine jetzt aber gar nicht mehr vorhanden wäre, ab dem Moment wüsste ich, was auf mich zukommen würde, nämlich meine Wäsche in der Hand in der Badewanne waschen und wüsste, boah, da habe ich lieber eine Waschmaschine, wo ich 6-mal einen Knopf drücken muss. Trotzdem hat sie mich geärgert, als ich sie noch hatte.
Ich hoffe, dass Merkel das niemals liest und eine Analogie zu ihrer Kanzlerschaft mit einer Waschmaschine hergestellt wurde.
Ich meine eigentlich in Bezug auf alles, also auch auf das Kommentierding. Oder auch auf den Löw oder ja. So. Ich glaube, ab dem Moment, wo du etwas nicht mehr hast oder wo du merkst, etwas wird nicht mehr vorhanden sein, da siehst du, das ist ja wie mit Beziehungen. So, wenn du eine Beziehung beendest, dann hattest du gute Gründe, diese Beziehung zu beenden. Und trotzdem ist es ganz oft so, nicht immer, aber häufig, dass in den ersten Wochen nach dem Ende der Beziehung man anfängt, die Person zu vermissen, weil man auf einmal nur noch
genau,
das Gute sieht, was man hatte.
Aber dann hat sich ja der Zustand schon geändert, weißt du? Also die Analogie ist nicht ganz schlüssig, weil Merkel ja immer noch irgendwie da war. Also die hat ja nur ihren Rücktritt bekannt gegeben, genauso wie Bellerit, die jetzt immer noch da ist. Aber man weiß, okay, das ist jetzt aber seine letzte Handlung oder sonst irgendwas. Also man weiß aber noch nicht, wie es ohne ihn ist. Weißt du, ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Wahrscheinlich, man kann vorausschauen, wie es ohne die Person ist. Es gibt ja Beziehungen, wenn wir jetzt beim Beziehungsbeispiel bleiben, gibt ja Beziehungen, bei denen der Partner nicht sofort auszieht, weil er vielleicht noch keine neue Wohnung hat oder so und man erstmal nebeneinander her lebt noch in der Wohnung.
Ich glaube, dass das nämlich ein deutsches Problem ist, dass wir in Deutschland keine Helden haben, weil wir hassen Helden. Und wir lieben Helden erst, wenn sie am Boden sind und wir ihnen aufhelfen können. Deshalb reißen wir all unsere Helden ein. Leute wie Boris Becker zum Beispiel, der ist uns als erst ans Herz gewachsen, als er im Gefängnis ist.
Echt?
Also aber vor, ja.
Finde den auch jetzt nicht besser, nur weil er im Knast sitzt.
I know, aber das ist ganz oft so.
Ich meine, allein die Tatsache pro Boris Becker, dass der jetzt schon wieder entlassen wird nach einem Dreivierteljahr mit einem Promi-Bonus so ungefähr, glaube ich nicht, dass den sondern.
Das ist kein Promi-Bonus.
Ja,
das hat einfach mit dem englischen
Justizsystem
zu tun.
Und die Ausländer, genau. Aber nö, kann ich nicht sagen, dass der mir jetzt dadurch sympathischer geworden ist.
Okay,
und ich
aber
auch nicht,
ich
dass wir keine Helden haben, weil zum Beispiel, wie oft du so richtig.
Ja, na, heute sprichst du mir so oft ins Wort.
Und lieb und beflügelt von deinen Musikstars sprichst, wenn du auf Konzerten bist. Und was du erzählen kannst über die, wie toll und was die für eine Geschichte haben. Und wenn du die auf der Bühne siehst und mit deiner Freundin. Also jedes Mal, wenn ich eine Folge höre, wo du auf einem Konzert warst, das ist ja jedes Mal so, wow, da könnte man denken, Julian hat seinen Kindheitsheld live auf der Bühne gesehen. Da kannst du mir nicht erzählen, dass wir keine Helden haben.
Naja, ich bin jetzt aber auch nicht, ich spreche jetzt auch nicht für 80 Millionen. Und wenn du dir so die mediale Berichterstattung über Heidi Klum zum Beispiel anschaust, Du bist ja du die Erste, die sagt, die war nicht sympathisch. Die wird in Amerika über alles gefeiert. Die Amis können nicht verstehen, warum wir die grundlegend irgendwie skeptisch
in Betracht. Du sagst, ich bin die Erste, die über sie sagt, sie ist nicht sympathisch.
In unserem Gespräch jetzt sagst du ja sofort, nee, die finden Heidi Klum auch nicht toll.
Ja, aber du kannst wahrscheinlich so, also von allen Leuten, die mit ihr gearbeitet haben, würden das wahrscheinlich 65%
ja,
sagen.
Ja, und das ist ja nicht nur so, die mit denen gearbeitet haben, sondern auch das öffentliche Bild. Über die macht man sich ja eher, also man findet das irgendwie cool, dass sie in Amerika erfolgreich ist, aber man, die ist ja keine... Diego Maradona zum Beispiel, der, egal wie viel Scheiße der gebaut hat, das ist einfach ein fucking Nationalheld gewesen in Argentinien bis zu seinem Tod, der ist bedingungslos verehrt worden. Genau wie Pelé gerade in Brasilien. So jemand haben wir aber nicht in Deutschland. Wir haben niemanden, auf den sich 80 Millionen einigen können, den alle irgendwie toll finden.
Wir hatten einen, Finn Kliemann.
Aber auch den haben wir nicht, da gab es ja auch, bevor Böhmermann das machte, haben sich ja auch schon viele auf Twitter bei denen eingeschossen. Aber also dieses Nationalheldentum, das, ich weiß nicht, warum die Deutschen...
Naja, weil wir keinen Nationalstolz haben.
Ja, na, heute fällst du mir so oft ins Wort, es
weil
macht
du nicht auf den
mich,
Punkt kommst.
It's like...
Sorry.
Na, weil du mich nicht verstehst, weil du gerade...
Ich verstehe dich total,
einfachste
aber
Dinge,
wie du.
Ja,
also wir
schade,
sind ja nicht,
weil,
wir sind ja keine Italiener, wir sind keine Spanier, wir haben keinen Nationalstolz. Wir hatten DNS-Zeit, seit es DNS-Zeit gab, dürfen wir sowieso keinen Nationalstolz mehr haben und jeder, der eine Deutschlandflagge raushängt, ist sofort ein Nazi. Insofern kann
ja,
ich
genau,
das
nicht. Ja, genau, aber es unterstützt. Aber deshalb unterstützt du mich ja gerade total in meiner Argumentation. Das war, warum ich glaube, dass das einfach ein deutsches Phänomen ist, dass wir einfach Helden gerne am Boden sehen wollen. Also damit unterstützt du mich ja in meiner These gerade
glaub,
total.
Ja, nee, ja, nicht ganz. Also ich unterstütze dich in der These, dass du sagst, dass wir in Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Ländern dieses Nationalheldenbild nicht haben, auf diese extreme Art und Weise. Und ich argumentiere es damit, dass ich glaube, dass das in der NS-Zeit liegt und wir deswegen so, das wird ja immer beäugt. Aber ich glaube nicht, oder ich habe nicht das Gefühl, zumindest nicht in allen Punkten, dass wir Helden am Boden sehen wollen, weil...
Doch, weil wir einfach eine krasse Neidgesellschaft sind. Weil wie du das vorher auch gerade angesprochen hast, man gönnt es dir nicht, dass du für vermeintlich weniger Arbeit, ich glaube nicht, dass du mehr verdienst als ein Herzchirurg, Chefchirurg in der Charité, aber ist einmal dahingestellt, aber das kommt ja nicht von ungefähr. Dass Michael Jordan, wenn der, um jetzt Mario Basler zu zitieren, von seinem Mustang aussteigt und den Nachbarn applaudieren und hier in Deutschland würden ihm vermutlich, wenn er irgendwo vorbeikämen würde, auch manche mit einem Stein drüber kratzen, weil man es ihm nicht gönnt, dass der so einen krassen Erfolg hat, weil dessen man selbst nicht so reich ist. Das ist ja ein ganz krass deutsches Problem, diese Neidgesellschaft. Als meine Eltern sich mal vor 20 Jahren ein Cabrio geleistet haben, sind jetzt der erste Fall zum Sportplatz gefahren, haben sich 90 Minuten das Fußballspiel in der Kreisliga angeschaut. Als sie zurückgekommen sind, war einfach ihre Windschutzscheibe mit einem Stein zerkratzt und der Stein lag immer noch darauf. So funktioniert das in Deutschland größtenteils. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir keine Helden zu 100% bedingungslos abkulten und abfeiern, weil immer so ein Ding ist, ja, verdient ihr das überhaupt? Und wir fangen erst an, sie zu mögen, wenn sie am Boden liegen. Das ist ganz oft schon zu beobachten gewesen. Deshalb ist so solche Sachen wie das Dschungelcamp oder Hartz-IV-TV, um es jetzt mal despektierlich zu sagen, funktioniert das so gut, wenn man sich immer noch irgendwie erhöhen kann. Und wenn es aber nichts zu erhöhen gibt, weil jemand ganz oben ist, dann findet man den erstmal scheiße. So ist es in Deutschland. Nicht für alle gesprochen. Ich finde das ja auch schrecklich. Aber ich glaube, dass es ganz viel so ist. Und das kannst du ja nicht abstreiten.
Ich glaube auch, dass es ganz viel so ist. Aber ich glaube nicht, dass es ja auf jeden zutrifft.
Was trifft denn schon auf jeden zu? Also, dass
wir
sterben
müssen. Weil du das gerade so formulierst, so ist es in Deutschland. Du formulierst ja immer schon sehr allgemein. Du sagst nicht, ich nehme das so wahr. Da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich eben meinte, mit diesen Formulierungen. Na, du sagst nicht, ich nehme es in Deutschland eher so wahr für mich persönlich, sondern du sagst, so ist es in Deutschland. Und ich sehe nicht so, dass es so ist. Ich sehe, dass es...
Ja, aber das ist halt meine Beobachtung einfach. Und du hast halt vielleicht eine andere. Aber ich finde schon, dass es eigentlich Common Sense ist, dass wir schon eine ganz krasse Neidgesellschaft
haben. Das finde ich auch.
Haben.
Ich finde auch, dass wir eine krasse Neidgesellschaft haben, ja. Aber ich finde nicht, dass wir Helden erst dann Helden sehen, wenn sie am Boden sind. Das mag in vielleicht vielen berühmten Fällen so sein, aber ich sehe eben auch Gegenbeispiele.
Gut, dann nennen wir mal diese, dann nennen wir mal diese eine Person.
Als Beispiel einen Finn Kliemann, die du ja auch mega abgefeiert hast, dessen Songs du gehört hast.
Das ist doch Quatsch, dass jeder in Deutschland, ähnlich wie in Argentinien Maradona oder Pelé oder in Italien, weiß was ich, ja, dass der so verehrt wurde. Das ist doch
aber das haben wir doch eben schon diskutiert, dass
die meisten Deutschen kannten. Genau, deshalb sage ich ja, du hast ja gerade so argumentiert, dass es in Deutschland aber vielleicht in größten Teilen so ist, aber nicht überall so ist. Aber deshalb habe ich dich gefragt, dann nimm mir doch mal diese eine Person in Deutschland, die über alles abgekultet wird. Die wirst du nicht finden, aber jedes andere Land hat vermeintlich solche Größen, auf die sich alle einigen können.
Aber dass wir das nicht haben, haben wir doch eben schon geklärt im Satz davor. Das hatte ich jetzt auch für gegeben gesehen. Also, um meine Meinung zusammenzufassen, weil du glaubst, ich verstehe dich nicht, aber ich verstehe dich. Du bist der Meinung, wir haben in Deutschland nicht so eine großen Helden, wie beispielsweise in vielen anderen Ländern, die wir unabhängig von dem, was sie tun, abfeiern. Und dass das in Deutschland daran liegt, dass wir eine Neidkultur haben. Und dass wir, wenn wir Helden haben, die erst als Helden sehen, wenn sie am Boden liegen. Korrekt.
Nein, auch dann nicht. Nur dann ist uns der Held vermeintlich sympathischer.
Okay. Ich bin der Meinung, wir haben in Deutschland, genau wie du es gerade gesagt hast, das Problem aufgrund unserer politischen Vergangenheit, dass wir Leute nicht so emporheben können, auf ein Podest heben können und auch dieser Nationalstolz nicht gegeben ist, wie in vielen anderen Ländern. Da stimme ich dir zu.
Aber wo ist da die Korrelation zwischen NS-Zeit und Boris Becker einfach toll finden, weil er mit 17 Wimbledon gewonnen hat und dem alles gönnen.
Weil er ein deutscher Sportler ist in dem Moment.
Ja, aber wo ist die Korrelation, wo ist die Kausalität?
Alles, was irgendwie mit der Nationalstolz einhergeht, also auf einen deutschen Sportler beispielsweise stolz zu sein, wird immer unter einem Deckmantel stattfinden, ey, du kannst jetzt hier aber nicht die Deutschlandfahne schwenken. Weil wie oft passiert es schon genau das? Sobald du irgendwie diesen Nationalstolz nach außen trägst, sind alles gleich Nazis.
Gut, du stellst die Verbindung so her. Ich stelle die Verbindung her, dass wir einfach in Deutschland sehr schnell sehr viel Neid empfinden. Und das hat nichts mit der NS-Zeit zu tun. Mhm. Das ist einfach unser Naturell. Mhm.
Aber du, woher kommt das? Warum empfinden wir so viel Neid im Vergleich zu anderen Ländern?
Das ist unsere Mentalität einfach.
Ja, aber wir werden ja nicht mit einer Mentalität geboren. Also woher kommt diese Mentalität? Ja,
die wird uns natürlich weiter vererbt. Und ich glaube, die war schon immer, deshalb ist auch jemand wie Hitler an die Macht gekommen, weil es einfach ganz vielen ganz schlecht ging, außer den Juden. Dann ist mit dem Finger auf die Juden gezeigt worden. Und die sind der Grund, warum es uns schlecht geht. Bei denen läuft es so gut, dann war auch ein Neid da. Und der Neid wurde dann so weit gesteigert, dass es den Holocaust gab. Also,
na, dann haben wir vielleicht beide recht. Nämlich, wir haben diese Neidkultur aufgrund von anderen, die es einfacher und besser irgendwie hatten. Und die wurde dann in der NS-Zeit, wenn du jetzt das Hitler-Beispiel gerade nennst,
also um Gottes Willen, das war jetzt historisch vermutlich ganz schwach und ich habe mir das jetzt nur irgendwie so im Kopf zusammengebildet, aber so war es ja, dass damals eine ganz große Wirtschaftskrise einfach da war und Hitler das Narrativ bedient hat und meinte, hier, die sind schuld, warum es euch schlecht geht. Ja. Also so wollte ich das zusammenfassen.
Ja, einfach. Hast du recht mit.
Dann lass uns mal ganz kurz da einfach, weil wir da jetzt auch nicht zusammenkommen, weitermachen und der passt thematisch gut rein. Uli Hoeneß ist ja auch ein gefallener Held damals gewesen, weil er ins Gefängnis musste wegen Steuerhinterziehung. Mhm. Und jetzt findet am 27. Juni 2023 in München die Fachmesse für Steuerkanzleien einfach statt, also für Steuerrecht. Und wer ist denn der Top-Speaker auf dieser Veranstaltung?
Ja, wahrscheinlich er.
Richtig.
Das ist schon Uli Hoeneß. Aber ganz ehrlich, also ich fand den vorher unsympathisch, ich fand ihn auch danach unsympathisch. Ich habe mich aber nie sonderlich mit dem beschäftigt, als dass ich da mir eine fundierte Meinung zu bilden könnte. Aber ich muss sagen, ich habe Respekt für die Leistung, wegen Steuerhinterziehung in den Knast zu gehen und dann es marketingmäßig und wahrscheinlich auch mit einem guten Management im Rücken und guter Beratung hinzubekommen für genau das, für das du in den Knast gehst hinterher als Speaker. Also das muss man erstmal hinbekommen.
Ja, also entweder ist sein Größenwahn einfach noch mehr gesteigert worden, als dass er denkt, ja, aber das haben die Leute bestimmt vergessen und ich bin Uli Hoeneß, der Größte aller Zeiten. Oder halt einfach richtig Balls und sagt, ja, aber ich bin halt auch einfach Fachmann für Steuerrecht. Klar, bin ich damals
sowohl
erwischt worden,
auch.
Aber theoretisch ist es auch sehr lange gut gegangen.
Du weißt ja auch nicht, wen der vielleicht geschmiert hat, um überhaupt da sprechen zu dürfen, weil wenn ich jetzt die Steuermesse wäre, dann müsste ich mir ja überlegen, da gibt es ja einen Obermufti, der wahrscheinlich dafür verantwortlich ist, was passiert, wenn ich jetzt diesen Dude hier sprechen lasse? Da kann sehr viel passieren. Vielleicht verliere ich meinen Job, wenn es ganz schlecht läuft. Das heißt, es muss sich ja irgendwie für den lohnen. Also wie kommt es dazu, dass die Steuermesse überhaupt sagt, wenn Uli Hoeneß Management anklopft, ja geil, finden wir super, den jetzt hier sprechen zu lassen.
Naja, es ist halt für die natürlich ein super Coup, ne? Weil jetzt jeder darüber spricht.
Also du meinst, es ist reines Marketing?
Kann ich mir schon gut vorstellen. Weil ansonsten, wer hätte denn medial über die Steuerfachmesse gesprochen?
Das stimmt, wahrscheinlich eher weniger.
Ja. Aber apropos Hitler, Jana, weißt du eigentlich, dass sich Hitler nur 10 Meter weiter das Leben genommen hat von dem Platz, wo wir immer gemeinsam moderieren, in der Vossstraße?
Nee.
Da war der Führerbunker. Das wollte ich schon ganz lange mal erzählen. Als ich Corona hatte, habe ich mir irgendwie ganz viele Hitler-Dokus
Also ich wusste,
angeschaut
dass er sich im
auf.
Führerbunker das Leben genommen hat, aber ich wusste nicht, dass es da in der Vossstraße war.
Genau, und da ist jetzt dieser Parkplatz drauf. Also
Ach
wirklich,
was.
wir sehen da täglich drauf. Und keine Ahnung,
Nee, ich
seitdem ich
nicht.
das weiß, macht es irgendwas mit mir.
Ja, ich fand es damals
Da hat
richtig
sie einfach
scheiße,
der
dass
Schlüssel.
ich hatte, was war das, glaube ich, Konfirmation an seinem Geburtstag. Fand ich auch richtig
Am
mies.
20.
Ja.
20. April.
Ja.
Ich hatte am 11. September 2001 meinen ersten Schultag.
Ach du Scheiße.
Das werde ich
Krass.
auch nicht vergessen.
Ja, das ist
Ja, das
heftig.
war wirklich krass.
Aber andererseits auch irgendwie seltsam, dass man dann diesen Daten so eine besondere. Also ich meine, am 20. April wurde Hitler geboren, ja. Aber was ist noch alles vielleicht Tolles am 20. April passiert? Aber man nimmt sich dann wieder nur das Negative. Das ist wie mit so Kommentaren. Du erzählst mir in der Podcast-Folge nicht, was du für schöne Nachrichten von irgendwelchen Leuten zu unserer Folge gekriegt hast, sondern du erzählst mir, dass halt eine gesagt hat, sie findet Buchmessen doof oder Vorlesungen oder sowas. Also man pickt sich ja immer das Negative raus. Oder unter einem Bild kommentieren 20 Leute, ach wie geil, und einer kommentiert, ach was ein Scheiß, und man nimmt sich dieses eine
Ja, ist
Negative.
immer so.
Ja.
Guck mal, genau das ist vor einem Jahr passiert.
Ja, du bei Wer wird Millionär?
Haben sie mir zugeschickt. Voll nett, oder?
Und haben sie auch was draufgeschrieben?
Nee,
Haben
natürlich
die
nicht.
einfach nur eine
Ich
Karte
liebe dich.
geschickt mit?
Ja, einfach haben sie das Foto von meiner Folge mit Günther Jauch. Wir beide auf dem Stuhl und ich erzähle ihm gerade irgendwas Doofes. Aber fand ich total nett, dass sie mir das zugeschickt haben. Irre, oder ein Jahr schon wieder her.
Kommt mir länger vor irgendwie.
Echt, mir kommt es, weiß ich auch nicht. Ich war so überrascht, okay, krass, vor einem Jahr war das. Das war auch die Weihnachtsfolge.
Ich finde
Können wir mal
generell
irgendwann mal gesondert
diese
drin eingehen?
Erinnerungsfunktion, auch zum Beispiel, die es bei Insta gibt mit dem Archiv. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, wenn man so aufs Archiv klickt, dann macht der Algorithmus einfach automatisch, dass er dir irgendwelche Inhalte oder Bilder oder Stories oder so ausspielt von diesem Tag vor X Jahren. Je nachdem, wie lange man dann halt schon seinen Insta-Kanal hat. Und manchmal zeigt er dann an, oh, das Bild war vor 5 Jahren, das Bild war vor 4 Jahren oder diese Story vor 3 Jahren, whatever. Und da
Aber
denke
musst du
ich.
den dann gespeichert haben? Oder macht ihr das automatisch? Also selbst Stories, die nicht gespeichert sind oder gehighlightet sind, auch die greift er wieder aus?
Na,
Oder
die App
Beiträge?
speichert ja alles. Also die ist nicht, das
Genau,
ist nicht
aber.
für alle sichtbar, aber trotzdem hat, also im Archiv kann er darauf zugreifen sozusagen. Du kannst ja, ich
Okay.
könnte ja auch jetzt noch zurückgehen zum, was haben wir heute für einen Tag? 14. Nee, doch, 14. Dezember 2019, und gucken, was habe ich an dem Tag für Stories hochgeladen. Auch wenn diese Stories jetzt nicht mehr für alle einsichtig sind. Im Archiv findet man sie trotzdem.
Okay, und du könntest ja dann auch noch
Ich könnte,
so posten, dass sie
genau,
quasi.
ja.
Ah ja.
Weil ich habe
Ist ja
dann nämlich
interessant.
letztens mal, bin ich im Archiv gewesen wegen so einem Erinnerungspost und bin in 2018 gelandet, irgendwann im Winter. Und das war ja kurz vor der Insolvenz von Germania damals. Und da war irgendeine Story, wo wir das, da wollten wir, glaube ich, zurück nach Bremen von irgendeiner kanarischen Insel, konnten dann aber nicht landen, weil irgendwas mit Schnee, oder nee, wir hatten schon Nachtflugverbot, weil wir hatten Verspätung. Dann mussten wir nach Hamburg. In Hamburg war Schneechaos und es gab keine freien Parkplätze für unser Flugzeug. Da mussten wir 2 Stunden in Hamburg mit Passagieren an Bord stehen, um dann wieder von
Gott.
Hamburg zurück nach Bremen fliegen zu können, um zu warten, bis da wieder das Nachtflugverbot aufgehoben war oder so ähnlich. Also voll der, und dann danach
Schrecklich.
noch schön ins Auto mit Pumps im Schnee. Also, und da dachte ich mir, nee, vermisse ich doch nicht. Also es gibt so Phasen, da vermisse ich es. Und da dachte ich mir, nee, also die Scheiße. Und dann am nächsten Tag hattest du irgendeinen Standby, aus dem du natürlich dann auch aktiviert wurdest für irgendeine Kacke. Also das war wirklich eine Phase, wo ich mir dachte, boah, weil ich habe letztens gesehen, Lufthansa stellt wieder ein, also Cabin Crew, nächstes Jahr gehen wieder Kurse los. Und ich werde oft danach gefragt, also hey, ich überlege Flugbegleiterin zu werden, kannst du es empfehlen? Oder ich habe eine Frage hierzu und dazu. Und da habe ich das dann geteilt. Und irgendwie ist man ja dann doch so ein bisschen wehmütig und denkt so an diese Zeit zurück und oh, schön, und viele Sachen waren so viel unkompliziert. Und vor allem der Zusammenhalt, also man hat einen ganz krassen Team-Spirit. So ein bisschen wie, glaube ich, bei der Bundeswehr, wo du extreme so Gruppendynamiken hast und super viel mit deinen Leuten irgendwie bist. Und das hast du in der Fliegerei
Ja,
auch.
ist gerade ein gutes, gut, dass du die Bundeswehr nennst, gerade wo letzte Woche irgendwie dieses Reichsbürgermilieu aufgenommen wurde, wo von der KSK einfach noch Spezialeinheiten aktiv bei diesem Putsch mitmachten. Das hat mir so Angst gemacht. Aber sorry, ich wollte dich nicht
Hat die Angst
unterbrechen.
gemacht? Echt? Also
Boah,
hat dich das
natürlich.
erstaunt?
Ja, mich hat vor allen Dingen erstaunt, dass es halt einfach eine Richterin ist, die auf alles Zugriff einfach hat. Ja. Dass es einfach aktive Bundeswehrler sind, weil, also so die einfach Zugang zu Waffen haben. Weißt du, so, also das ist.
Aber das wird ja ganz oft so abge. Also in den letzten Jahren wurde ja immer, ne, also es war ja immer schon mal bekannt, dass es so rechte Stränge in der Bundeswehr gibt und es wurde ja immer so abgeschmettert von wegen nee und bla und es würde ja alles so übertrieben werden. Und deswegen hat mich ja das überhaupt nicht gewundert. Ja. Also ich habe eigentlich fast schon darauf gewartet, wann sowas rauskommt.
Aber das musst du ja, wenn du das gerade also ansprichst mit so Gruppendynamiken, ne? Also da steht man ja ganz arg zusammen. Das heißt, das müssen die anderen ja auch mitbekommen. Dass es da so rechte Chatgruppen gibt oder ich habe irgendwie mal gelesen, dass so eine Kaserne irgendwie lauter Reichsflaggen und keine Ahnung, Hakenkreuze oder so in deren Stube hat. Das fällt ja auf. Mhm. Aber dass das irgendwie dann erst geduldet wird, um es jetzt mal hoffentlich so auszudrücken, und nicht supported wird, also das macht ja einfach Angst. Das heißt, und ich glaube schon immer, dass Leute, die auf Autorität standen, halt immer schon von wie nennt man das, wenn man Uniformen einfach angezogen werden. Also das war ja schon immer so, dass die eher jetzt nicht im linksliberalen Milieu irgendwie stattfinden, dass Linke schon sowas ja immer scheiße fanden, das ist schon klar. Aber dass das in solche Momente annimmt, dass da Schattenkabinette gebildet werden und es einen Plan gibt. Und klar, über diesen Heinrich Fürst, den Hunderttausendsten, über den kann man sich lustig machen, weil der da mit seinem Tweet-Jacket irgendwie abgeführt wurde, dass er der neue Reichskanzler hätte sein sollen. Aber ich halte das für sehr gefährlich, weil das schon so strukturelle Phänomene annimmt. Also das war einfach eine fucking Richterin am Landgericht. Weißt du, die hat der Zugang zu allem.
Wie früher. Ob das Beispiel die Welle ist oder unsere NS-Vergangenheit oder whatever, es sind einfach Strukturen und Strömungen und Dynamiken, die aufkommen, die auch von vielen gesehen werden und wo viele einfach dann aber die Augen verschließen und sagen, boah, nee, ist mir jetzt viel zu kompliziert, mich da jetzt auch noch mit auseinanderzusetzen, da jetzt den Mund aufzumachen, wer weiß, was am Ende mit mir selber passiert. Wir stehen uns selber immer am nächsten, das ist nach wie vor so. Yeah. Und Mut ist zu sagen, ich stehe mir selbst nicht am nächsten, beziehungsweise ich sehe die Relevanz, mich jetzt hier für eine Gruppe einsetzen zu müssen, oder ich sehe die Relevanz, jetzt hier gerade gegen diese Gruppe vorzugehen. Ja. Und
exakt, Jana. Und deshalb ist es auch, also oft erlebt man das ja, wenn man dann über diese Zeit, über die NS-Zeit spricht, und ja, aber ich kann nicht verstehen, warum nicht so viele aufgestanden sind. Meiner Meinung nach, und ich wäre die Erste gewesen, die da gegen Hitler. Nee, wärst du ganz bestimmt nicht. Ja. Weil das einfach, genau wie du es gerade sagst, so, das ist so ein schleichend subtiler Prozess, und im Zweifel ist man sich immer selbst der Nächste und man versucht dann irgendwie noch heil rauszukommen. Und auch wenn ich den meisten glaube, dass sie jetzt nicht aktiv in die NSDAP eingetreten wären, um das zu fördern, aber ganz bestimmt werdet ihr nicht in der Mehrheit aufgestanden, um euer eigenes Leben zu riskieren, wie die Weiße Rose oder sonst irgendwas. Das ist total vermessen, das einfach zu sagen. Also da stellst du immer alle Haare auf.
Meine Oma ist ja in einer Zeit groß geworden, in der du auch Hitler groß, also die ist 36 damals geboren, und die hatte eine Lehrerin, mit der sie auch nach dem Krieg und auch später im hohen Alter noch Kontakt hatte, und diese Lehrerin musste natürlich Regeln, die es an der Schule gab, auch durchsetzen, und meine Oma hat damals einen Hitlergruß verweigert, und daraufhin ist die Lehrerin zu ihren Eltern nach Hause gegangen, also zu meinen Urgroßeltern sozusagen, um eben mit den Eltern darüber zu sprechen, und diese Lehrerin war kein Nazi und die Eltern von meiner Oma auch nicht. Aber du musstest diese Pflicht als Lehrerin wahren, dann den Eltern einen Besuch abzustatten und zu sagen, ey Leute, der rechte Arm muss hoch. Und natürlich hat dann wahrscheinlich ein Gespräch, das weiß ich jetzt gar nicht im Detail, mit meiner Oma stattgefunden, dass sie es dann später auch irgendwie gemacht hat. Aber es war nie, die haben immer praktisch sich eigentlich abgegrenzt davon. Du spielst ja mit in gewisser Art und Weise, ne? Du bekommst, du spielst das Spiel irgendwie mit, auch wenn es vielleicht nicht deine eigene Meinung ist, und hoffst am Ende heile aus der ganzen Nummer rauszukommen.
Genau, und man kann ja auch keinen Vorwurf machen. Du musst ja da mitspielen, um irgendwie eigenes zu überleben oder zumindest nicht im Gefängnis zu landen. Weil das ja alles, auf Hochverrat stand ja auch einfach sofort der Tod durch Schießen oder was auch immer. Also das, genau, es ist einfach völlig vermessen zu sagen, ich wäre der Erste gewesen, der aufgestanden wäre. Nee, das die wenigsten hatten den Mut. Also,
und du hast ja auch nichts im Rücken.
So, nee, genau, ja. Wie nennen wir denn die Folge? Einfach Hitler?
Nee. Hä? Warte mal, du hast schon mal irgendwann gesagt, lass uns die Folge einfach Hitler oder so nennen. Ich will nicht.
Echt?
Dass sowas, ja, ich will das nicht visuell irgendwo haben.
Führerbunker.
Nee, lass mal das NS-Thema raus. Ich finde nicht, dass wir dem so viel, also wir geben dem schon genug.
Material. Kai Pflaume ist toll.
Ich wollte sagen, Pflaume und Gottschalk oder irgendwie sowas. Nee, aber das wird dann auch langweilig, weil wir das letzte Folge schon hatten. Worüber haben wir denn am Anfang gesprochen? Avatar?
Avatar.
Ja, irgendwas mit Erwartungshaltungen. Hohe Erwartung und tiefer Fall oder so.
Oder Steuertipps von Hoeneß.
Aber Mann, du hast manchmal richtig geile Ideen. Ich mag die Titel, die du vorschlägst, aber sie beziehen sich so oft auf so ein mini kleines Dings von dieser gesamten Folge, dass ich mir mal denke, es wäre voll gemein, die Folge so zu nennen, weil die aber Leute so eine Erwartung daran dann haben.
Aber wir haben ja auch kein, wir haben ja auch kein Überthema gehabt heute.
Aber wir hatten Themen, die deutlich größer waren. Also Film zum Beispiel hat 20 Minuten eingenommen. Als Beispiel.
Und mein, ja, wollen wir dann einfach Sex-Avatar nennen?
Sex? Weil warum Sex? Klickt,
weil es klickt immer gut.
Weil es klickt immer. Oh Mann. Also, dann auf deine Verantwortung, meinetwegen nennen wir es Sex-Avatar. Okay. Keine Ahnung warum.
Das blauer ist blauer Sex-Avatar. Wird.
Oder wir nennen es Hoeneß.
Sex-Hitler.
Hä? Was?
Sex-Hitler.
Nee, jetzt war Schluss hier. Du mit deinem Hitler. Ja, dann nennen wir Sex-Avatar, mein
Sex Gott. Sex im Führerbunker.
Julian, ich glaube, du kriegst Fieber. Leg dich mal lieber hin, ey.
Mir geht's wirklich nicht so gut. Ich muss mir echt ein bisschen hinlegen, bevor ich jetzt um 15 Uhr anfange. Ja. Was haben wir jetzt gesagt? Worüber haben wir uns geeinigt?
Ja, mit Sex
im Führerbunker.
Nein, nicht im Führerbunker.
Mega Folgentitel. Sex im Führerbunker.
Nein, auf gar keinen. Ey, wehe, du nennst die so.
Komm schon.
Nee.
Komm schon. Wenn du okay, so Sex im Führerbunker, it is. Jana, vielen Dank. Oder du legst jetzt in dein Veto ein. Legst du dein Veto ein?
Ja. Oh. Es muss manchmal Leute geben, die mutig sind und die aufstehen. Und ich stehe jetzt aktuell auf gegen Sex im Führerbunker. Nee,
du konntest im Führerbunker gar nicht aufstehen.
Ich habe schon gesagt, hoch. Sex ist in Ordnung. Obwohl diese Folge nichts mit Sex zu tun hat, habe ich gesagt, Sex ist okay. Aber ich möchte keine NS-Beziehungen in unseren Folgentitel. Danke. So, pack deinen Sex irgendwo rein und mach
boring. Pack deinen Sex irgendwo rein. Finde ich auch gut. Na gut, wir lassen uns was einfallen. So, Jana, hab noch eine schöne Woche. Same. Wir hören uns am Sonntag wieder. Ihr hört uns am Montag wieder. Wir haben euch ganz erklärt, bitte, ihr wisst Bescheid, kommentiert, gebt uns 5 Sterne, spendet. Spendet-Link ist immer noch bei Antenne Allmann als auch bei Jana in der Bio zu finden.
Warum eigentlich nicht in deiner Bio?
Weil dann müsste ich die Bio von Antenne Allmann verschwenden. Ich dachte, einer von uns sollte das immer noch machen. Ich kann aber auch den Link da einfügen, wie du willst.
Ja, füg mal ein. Kann nicht schaden.
Okay. Fand ich schade.
Wir haben doch Antenne Allmann verlinkt zusätzlich in der Bio als Kanal. Darüber findet man es doch.
Okay. Ich will jetzt noch ganz kurz 2 Sachen sagen, die ganz, ganz viele falsch machen, die aber grammatikalisch immer falsch sind. Man sagt nie, das finde ich aber mal ein Plan. Nee, finde kann nie auf mit dem Substantiv.
Oh Mann, Julian, lass es sein einfach. Bitte. Keine Grammatiktipps für dich.
Ich halte das für einen Plan und man sagt auch nicht, es macht Sinn, sondern es ergibt Sinn.
Da also muss ich immer, ein Veto einlegen, tatsächlich mit dem Macht und dem Ergibt. Ich weiß, du sagst, es kommt von Make Sense. Allerdings ist das in einer Zeit entstanden, die sich sprachlich mittlerweile so eingebürgert hat, also dieses Make Sense, dass man es doch wieder sagen kann. Dieses, man kann nicht Macht Sinn sagen, ist mittlerweile tatsächlich veraltet.
Okay, aber man kann nicht mit finde auf dem Substantiv enden. Das ist einfach, du hältst es für einen guten Plan, aber du findest es nicht einen Plan. Macht keinen Sinn. Du hältst es für einen guten Plan, das halte ich aber mal für eine gute Idee, das halte ich aber mal für eine tolle Suppe. So,
ich halte es für einen sehr guten Plan, wenn wir das hier jetzt abrappen. Es wird nicht besser. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Sagt, dass es uns gibt, gebt uns 5 Sterne auf Apple Podcasts. Wir haben euch ganz arg lieb, Diana.
Und der Julian.
Bis bald. Tschüss.
Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.